Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Schon wieder gibt's eine neue Sendung. Dieses Mal DTU Plauderecke. Wir sind im Mai. Wir nehmen heute auf, 1. Mai, Tag der Arbeit. Ja, ihr wisst wohl, am 1. Mai arbeiten. Nein, das, was wir heute tun, ist keine Arbeit. Wir gucken nach vorne. Und das tue ich nicht alleine, das tue ich erstmal mit Michael. Hallo Michael.
Hallo, grüß dich Henning. Na, alles gut?
Alles gut, alles gut. Weißt du, wie viele Tage wir heute nach vorne schauen?
Ja.
Wie viele?
Wie viele Tage? Das habe ich nicht ausgerechnet.
Ah, also circa 805 Tage.
Wahnsinn. Also du bist gut in Mathematik.
Ja, weißt du schon, was du am 16. Juli abends 16.30 Uhr machst?
Ja. Ich sitze vorm Fernseher.
Ja, ich auch.
Und was ist da, Henning?
Da ist sowas, da geht es um 5 Farben. Mhm. Und 5 Ringe. Ist da meistens so ein Schwerpunktthema.
Du meinst die sich viele, viele Leute tätowieren lassen?
Ja, stimmt. Zum Beispiel nach einer Teilnahme oder nach einem Medaillengewinn.
Genau,
oder
genau.
Sonstigen tollen Erlebnissen, Ergebnissen. Ja, und da werden wir heute ein bisschen drüber reden.
Genau.
Hast du Ahnung davon, von Olympia?
Ich?
Ja?
Na, ich war ja noch nie da, also kann ich auch nicht Ahnung von haben. Also das ist ja witzig. Ja, nein, natürlich nicht. Also man schaut sich das an, man weiß für einen absoluten Berufssportler, Hochleistungssportler, ist das natürlich das Ding, was man gerne mal mitmachen möchte, sich qualifizieren. Und dann gibt es auch noch Leute, die nicht nur mitmachen wollen und haben sich qualifiziert, sondern die auch noch Medaillen 1, 2, 3 haben wollen. Ne? Und darüber reden wir eigentlich heute, oder?
Genau, und da du keine Ahnung hast und ich nichts von weiß, haben wir 2 tolle Gäste heute.
Definitiv, Henning.
Genau, die uns mit Sicherheit was über Olympia sagen können, die uns mit Sicherheit sagen können, was man tun muss, um an diesem 16. Juli bei Olympia dabei zu sein. Und da freuen wir uns sehr drauf und wir werden auch feststellen, dass es ein Qualifikationssystem gibt. Ich habe das im Vorfeld mal durchgelesen, auch da habe ich gemerkt, ich bin gescheitert, aber das werde ich nachher einfach fragen. Und deswegen, bevor wir lange rumrätseln, wer ist denn heute da? Also zum Essen ist heute jemand da, der war schon mal da, also heute kommt ein Wiederholungstäter. Bei unserem ersten Besuch am 15. Juni 2015 war er noch als Chef aller Triathlon-Trainer, also in damaliger Funktion Bundestrainer. Heute herzlich willkommen Thomas Möller in seiner neuen Rolle als Sportdirektor bei der DTU. Hallo Thomas.
Hallo in die Runde, schönen guten Tag.
Beinahe hätte ich gesagt, wenn ich den Vergleich zu Fußball mache, ich begrüße Rudi Völler, der ist ja auch Sportdirektor, aber das wäre ja wild. Aber kann man es vielleicht so kurz vergleichen? Ganz kurz?
Ja, der Vergleich ist, glaube ich, ganz gut.
Okay,
ja. Gut.
Thomas, vielleicht ganz kurz. Wir nehmen ganz dringend noch unseren zweiten Gast mit rein. Und das ist jetzt jemand, wie habe ich es gelesen, Ausnahmetalent, hat ein wahnsinnstolles Jahr 2025, deutscher Meister im Sprint und in der Staffel, Platz 3 bei der WM in Hamburg in der Staffel, Platz 4 Gesamtplatzierung WTCS, bei allen Starts, Michael, kannst du dir das vorstellen, immer unter den Top 10 und seinen ersten Sieg bei einem WTCS-Rennen in Karlsbad. Und also wisst das ja schon, wer es ist. Herzlich willkommen, Henry Graf. Hallo, Henry.
Ja, hallo. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich auch, heute hier zu sein.
Was haben wir uns mit der Deutschen Triathlon-Union dabei eigentlich so gedacht? Warum ist es wichtig, dass wir der Community einfach mal so erzählen? Was ist wichtig? Wie geht es, wenn man zu Olympia möchte? Was sind das für Hindernisse? Was gibt es da für Unwegsamkeiten? Was gibt es dort zu machen? Wie kann man sich vorbereiten? Thomas erklärt uns vielleicht, wie man sich qualifizieren kann, sodass die Leute, die eigentlich ja im Grunde genommen nur ganz zum Schluss den Flimmerkasten anmachen und sagen, oh, jetzt ist eine Übertragung, cool, und überall wird es gehypt in den Social Media. Heute Abend ist dann und dann, Henry, du sagtest ja, Henning, um was ich 16.30 Uhr oder 16.45 Uhr, kriegst nicht mehr zusammen, jedenfalls an irgendeinem Tag X zu einer Uhrzeit Y, dass ihr uns mal auf die Reise beide mitnimmt, was das bedeutet, den Olympiazyklus durchzustehen, sich zu qualifizieren und was das mit einem macht, von Henry auch gesehen und Thomas in seiner Funktion, wie du schon am Anfang gesagt hast, als Sportdirektor. Und vielleicht könnt ihr dazu mal so ein bisschen Stellung nehmen, dass die Leute hinterher, denen, wenn sie den Podcast gehört haben, ah, Wahnsinn, ja, das ist ja, dass da was haften bleibt. Ne? Denn ich erinnere mich an eine Sache mit Thomas. Er war ja schon bei uns und da sprachen wir über KI, das ein Satz nicht nur hängen blieb und sagte, na, das wird den Trainer wohl hoffentlich nicht ersetzen, denn wir sind ja alles Menschen. Und das fand ich so klasse, das ist hängen geblieben im Kopf. Das ist so das, was, und vielleicht ist es so, dass wir heute auch Sachen erarbeiten als Zielsetzungsstellung für den Podcast. Das ist ja auch im Leistungssport so Zielsetzungsstellung, Zielvereinbarung, dass wir versuchen, den Leuten ein bisschen klar zu machen, was das bedeutet, was ihr da macht, beide in der Form eines Direktors und in der Form eines mündigen Athleten, der da hin möchte.
Ja, so wollen wir das tun. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit einer Frage an. Ganz simpel, ganz einfach. Thomas, wann beginnt denn die Olympia-Qualifikation wirklich? Auf dem Papier, beziehungsweise wann im Kopf der Athleten? Gehört es zusammen? Erzähl mal, ganz kurz zum Einstieg.
Ja, ich will vielleicht zum Einstieg noch eins vorweg. Das Besondere an Olympia aus meiner Sicht, das ist natürlich, dass es nur alle 4 Jahre stattfindet. Und Athleten entwickeln sich, und wenn du wirklich nur alle 4 Jahre an dem einen Tag die Chance hast und dann kommen unvorhergesehene Dinge oder du hast vielleicht nicht alles so umgesetzt, wie du das vorgestellt hast, dann ist das natürlich nicht schön und dann ist in 4 Jahren erst die nächste Gelegenheit. Und wenn man schaut, wie lange Sportlerinnenkarrieren so laufen, dann ist das schon sehr bedeutend. Und im Fall von Henry zum Beispiel stand natürlich die Frage im Raum, ist vielleicht auch 2024 schon ein großes Thema für ihn. Und wir kommen ja vielleicht später noch drauf in Richtung junge Athleten und wie geht man damit um. Das ist eigentlich so das Besondere, was den Druck so unheimlich hoch macht in Richtung Qualifikation und in Richtung der Athletinnen, Athleten und auch der Trainer drumherum. Und warum beginnt die Olympia-Qualifikation jetzt? Das sind eigentlich 2 Dinge, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, bei Olympischen Spielen stehen 55 Athletinnen und 55 Athleten. Und welche Athleten dort stehen, das entscheidet zunächst das internationale Qualifikationssystem. Und darüber entscheidet sich, ob beispielsweise 0 deutsche Frauen oder Männer 1, 2 oder 3 an der Linie stehen. Das ist so die Range, wo es hingehen kann. Und dann gibt es die 2. Ebene in der Olympia-Qualifikation. Und dort legen die nationalen Verbände fest, wer diese errungenen Quotenplätze bekommt. Welche Leistungen sind dafür ausschlaggebend, diese errungenen Quotenplätze zu erringen? Und es kann sein, dass das nicht dieselben Athleten sind. Es kann also im schlimmsten Fall sein, dass ein Athlet für das Land einen internationalen Quotenplatz sichert, aber in der nationalen Qualifikation scheitert, weil er die nationalen Kriterien nicht erfüllt hat.
Okay, also das heißt...
Aber welcher erfüllt, genau, wer erfüllt denn das? Das verstehe ich. Also ich denke mir aus, international bin ich gesetzt, das habe ich geschafft. Und nun kommt noch außerdem, Thomas, ein Qualifikationsrennen. National, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also wir haben das natürlich sehr stark an das internationale System angelehnt. Aber innerhalb der nationalen Qualifikation hat man natürlich immer die Chance, bestimmte Rennen besonders herauszuheben oder bestimmte Leistungen dort besonders bedeutend zu machen. Und das haben wir im Prinzip gemacht. Ja.
Okay. Das heißt, um's nochmal von deinen Worten kommen, du hast gesagt, 55 Athletinnen und Athleten werden in Los Angeles am Start stehen. Ich habe gelesen, maximal pro Land 3 Frauen, 3 Männer.
Genau.
Das heißt, ob es maximal 3 Männer, 3 Frauen sind, entscheiden, ich sage es mal jetzt konkret aufs Beispiel Deutschland, alle deutschen Athleten im Rahmen dieser Qualifikation rennen, wie viele Punkte sie für Deutschland sammeln.
Genau, so kann man sich das vorstellen.
Mhm.
Und ob das dann, also unser Ziel ist dort ganz klar, 3 Frauen und 3 Männer. Ob es dann so kommt, das wissen wir ein Stückchen hin, am 18.
Ja.
Mai 2028.
Genau. Und am 18. Mai 2028 wissen wir, ob wir 3-3, 2-2, 3-2 Plätze, was auch immer haben.
Genau.
Und dann bis zum Start gibt es dann national die finale Entscheidung. Kann ja auch sein, was man ja nie einem Athleten wünscht, kommt eine Verletzung dazu, kommt eine Krankheit dazu, kommen sonstige Entwicklungen dazu. Kann ja sein, dass einer dermaßen performt in 27 hat, und zwar nur im ersten Halbjahr, und dann kommt er in eine Krise oder sie kommt in eine Krise. Ich glaube, das ist dann alles, was dann national definiert und entschieden wird.
Genau.
Okay. Da habe ich trotzdem noch eine Frage. Wie sehen die nationalen Wettkämpfe denn aus? Ist es wieder so ein Ausscheidungsrennen wie damals in Kienbaum für Tokio? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, da kommen wir jetzt schon ganz tief.
Ach so, okay, weil ich das jetzt verstehen möchte. Wenn ein,
ne? Ja, da kommen wir schon relativ weit in die Materie, wie es dann genau ablaufen wird. Also wir können das gerne an der Stelle, kann ich das gerne versuchen zu erläutern?
Vielleicht, Thomas, geben wir dem Henry mal eine Möglichkeit.
Ja, genau.
Also zum einen, zwei Sachen würde ich gerne machen. Dem Henry zum einen sagen, Mensch, wie toll er letztes Jahr performt hat, was das mit ihm gemacht hat, weil ich sag mal, als Außenstehender muss er viel mit ihm gemacht haben, weil Saisonauftakt gleich Zweiter, da geht man ja mit einem gewissen Selbstbewusstsein rein, kennt seine Stärke. Und wie er vielleicht das, was wir jetzt gerade beschrieben haben zum Thema allgemeine Qualifikation, wie er aus einer Athletenperspektive darauf schaut.
Ich muss sagen, ich sehe es eigentlich aktuell noch relativ entspannt, weil es geht jetzt natürlich der Quali-Zeitraum erstmal los. Aber bis du ja jetzt wirklich die Quali dann festmachen kannst, dauert es ja dann doch noch ziemlich lange. Also ja, noch ein gutes Jahr. Und das heißt jetzt erstmal, geht es eigentlich eh nur darum, dann halt natürlich so schon gut Punkte zu sammeln, dass man halt von den Quotenplätzen halt möglichst gut ist und wir es halt vielleicht sogar schaffen, halt 3 Frauen- und 3 Männerplätze wieder zu holen. Aber an sich geht es jetzt noch nicht darum, dass man sich jetzt schon absolut beweisen muss dieses Jahr, um zur Olympia zu fahren. Sondern eigentlich geht es nur darum, sich so in eine ganz gute Position zu bringen. Aber deswegen ist jetzt mein Fokus darauf eigentlich jetzt noch gar nicht so hoch, sondern erstmal einfach nochmal eine gute Saison zu machen und der Rest passt dann sowieso. Und da muss man halt nächstes Jahr sich auf die zwei Hauptrennen dann konzentrieren, mit Best Event und Grand Final, die ja dann mit am wichtigsten werden.
Wenn du jetzt nochmal zurückschaust auf das letzte Jahr, auf 2025, ich habe ja vorhin zumindest einen Teil, ich habe natürlich jetzt nicht alle WTCS-Rennen aufgezählt, sondern nur erwähnt, dass du Gesamtplatz 4 gemacht hast und halt immer in den Top 10 war. Und das heißt ja schon was. Und du sagst, was ich auch in dem einen oder anderen Interview mal gelesen habe, für dich ist es wichtig, dich zu entwickeln, eine Konstanz und nicht mit aller Gewalt jetzt schnell nach oben kommen, sondern Jahr für Jahr besser werden. Was hast du dir so für dieses Jahr vorgenommen? Weil du kommst ja von einem ganz hohen Niveau.
Ja. Also ich würde sagen, für dieses Jahr, letztes Jahr war ich jetzt natürlich Vierter in der WM-Wertung. Natürlich wäre dann irgendwie erstmal der logische Schritt, wenn man sagt, man will sich irgendwie immer weiter verbessern, dass man jetzt dieses Jahr aufs Podium kommen möchte. Aber natürlich ist es so ein bisschen halt so ein Bereich, wo dann halt damit solche Ziele dann funktionieren, da muss natürlich schon sehr viel zusammenspielen. Und es ist halt auf so einem hohen Niveau, dass halt selbst wenn du eine super gute Saison machst, eine gute Leistung zeigst, kann es natürlich gut sein, dass sowas dann nicht klappt. Und deswegen will ich mir sowas natürlich grundsätzlich schon als Ziel setzen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt dieses Jahr irgendwie gesagt habe, so jetzt muss ich jetzt unbedingt irgendwie aufs Podium. Und da gibt es, sag ich mal, andere, die da vielleicht dann teilweise schon anders angehen und sich dann noch klarer solche sehr großen Ziele auch setzen. Oder zum Beispiel auch dann das Ziel, ich möchte jetzt Weltmeister werden oder so. Das ist natürlich immer ein bisschen eine Frage vom Ansatz, weil einerseits kann einen das natürlich antreiben, so ein großes Ziel zu haben, aber es kann natürlich auch dich einfach immer so ein bisschen unter Druck setzen und dazu führen, dass du am Ende mit wenig zufrieden bist. Und das will ich auf jeden Fall auch verhindern, sondern ich will schon, dass ich, wenn ich eine gute Leistung zeige, mich auch immer noch darüber freuen kann. Auch wenn das dann vielleicht mal nicht das absolute Top-Top-Ergebnis ist. Weil ja, es ist nie, wenn das Niveau einfach hoch ist, dann hängt es auch mal vom Rennverlauf ab, was für einen mal besser ist, mal schlechter ist. Ja, das heißt, so grundsätzlich war eigentlich dieses Jahr mein Ziel, mich einfach noch mehr zu festigen in der Szene, meine Konstanz so weiterzuführen wie letztes Jahr. Und da einfach noch so an einigen Kleinigkeiten zu arbeiten und halt vor allem, ja, ich sag mal so, der Hauptfokus ist schon quasi von der Laufleistung einfach noch näher an die absolute Spitze zu kommen, so für dieses Jahr. Genau.
Kann man so zusammenfassen, stabilisieren, genau. Und oben festbeißen, ja?
Genau, ja.
Und was machst du, um mit diesem Druck den zu kanalisieren? Ich meine, du sagst es so ganz einfach, ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Hast du da einen gewissen Plan, den du da abarbeitest, wo du sagst, okay, das sind erstmal Ziel A, Ziel B, Ziel C und ganz in Ruhe werde ich Jahr für Jahr schauen, also eigentlich vielleicht sogar, wenn man so will, Halbjahr für Halbjahr, damit ich mich nicht verletze und so weiter, kann man das so sagen? Und wie kanalisierst du diesen Druck, also wie gehst du damit um?
Ja, ach, also so genau würde ich sagen, mache ich das gar nicht. Und ich meine, so gut, dass ich jetzt sage, ich lasse mich nicht unter Druck setzen, das stimmt natürlich auch nicht immer so ganz. Also ich denke, jeder lässt sich irgendwie auf eine gewisse Weise unter Druck setzen. Dann ist halt ein bisschen die Frage, wie geht man dann damit um? Und es ist jetzt schon so, dass ich jetzt auch wieder gemerkt habe, zum Saisonstart hin, gerade du machst halt eine lange Rennpause, wo dann vielleicht auch so dieses direkte Selbstbewusstsein vom letzten Rennergebnis, was du vielleicht innerhalb von der Saison immer so mitnehmen kannst, gerade nicht mehr so vorhanden ist. Und ich finde auch heutzutage mit Social Media und so, dann über so einen Winter, kriegst du natürlich auch viel mit, was andere Leute trainieren oder was die vielleicht für Leistungen zeigen. Dann hörst du da eine 28er-Zeit auf den 10er, dann läuft der eine 28er-Zeit. Und man hat irgendwie manchmal dann so das Gefühl, sag ich mal, bei mir ist es dann tendenziell so, jetzt über die längere Pause gewesen irgendwann. Ich wusste zwar eigentlich, dass es bei mir gut lief und ich echt fit war, aber dass das Selbstbewusstsein da eher so ein bisschen gesunken ist. Und ich mir dann vorm Rennen dann schon das Gefühl hatte, oh, jetzt sind aber die Erwartungen an mich irgendwie schon höher, als es halt vor einem Jahr noch der Fall war. Und du kommst halt irgendwie mit Start Nummer 3 und ja, im Endeffekt habe ich das schon gemerkt, dass ich da ein bisschen Druck verspürt habe. Aber ich versuche dann ehrlich gesagt immer so, wenn ich das Gefühl, ja, mir viel Druck mache, versuche ich eigentlich immer mehr, mich so ein bisschen auf den Triathlon, diese Aktivität, die man da macht, an sich, irgendwie das so ein bisschen, mich darauf mehr wieder zu konzentrieren und das so runterzubrechen und halt quasi so wirklich im Moment zu sein. Und mir einfach zu denken, ich stehe hier gerade irgendwo in Usbekistan, da hier sind ganz viele schöne Berge im Hintergrund und wir springen hier halt jetzt gleich zusammen ins Wasser und machen im Endeffekt auch nur ein Wettrennen. Das ist eigentlich total harmlos und macht mir ja auch Spaß. Und das hilft mir dann immer so ein bisschen, wenn man so, ja, das dann im Kopf baut sich dann sowas manchmal so auf und wirkt dann irgendwann fast sowieso gefährlich. Und ich finde, ich kann mich aber so immer ganz gut wieder so da rausholen. Ich finde so ein klassischer Moment ist eigentlich immer so vor dem Rennen das Einschwimmen zum Beispiel, wo auch man mal einfach so einen Moment Ruhe wieder hat. Vorher, man macht die ganze Zeit irgendwie die Wechselzone, man macht irgendwelche Kleinigkeiten und dann so ist das Einschwimmen auf einmal so Ruhe, so oft eine ganz gute Abkühlung und so ein Moment, wo man so merkt, so ach komm, ich schwimme hier gerade einfach irgendwo in einem coolen Meer oder See, wie auch immer. Und bettel mich jetzt halt gleich hier und hab da voll Bock drauf. Und das ist da immer so ein bisschen mein Ansatz, sag ich mal.
Also den Perspektivwechsel sozusagen von der Situation, das machen ja ganz viele, dass du einfach sagst, das ist die Ist-Situation, aber ich kann ja aus der Perspektive raus, ich kann das ja ganz anders sehen. Ich fand das so ganz interessant, was du da so ein bisschen kindlich sehen. Ich mache ein Wettrennen, das fand ich ganz toll. Also, ja, genau. Also ein Wettlauf haben wir früher als Kinder immer gesagt, so nach dem Motto, weißt du?
Ja, ja.
Und das fand ich sehr, sehr schön, weil das hat etwas, also jetzt nicht falsch verstehen, Infantiles, Kindliches, wo man den Druck sich dann praktisch einfach runter reduziert. Und diesen Perspektivwechsel finde ich echt klasse, wie du den so beschrieben hast. Geht auch mal ein Gruß raus an alle, die vielleicht auch mal ganz aufgeregt sind, vom Profi zu hören. Man kann einen Perspektivwechsel einfach machen. Einfach die Perspektive wechseln. Einfach mal vielleicht auch eine kindliche Darstellungsweise. Das fand ich sehr interessant. Thomas, du schmunzelst.
Nein, also ja, ich entdecke viele Dinge, die wir natürlich gleich sehen und mit beobachten, auch aus der Trainerrolle raus. Also die Konzentration auf ein Ergebnis oder die besondere Bedeutung des Wettkampfs, die ist, glaube ich, in der Vorbereitung ganz gut. Aber wenn es dann an den Wettkampf selber geht, ist, glaube ich, immer extrem wichtig, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die für die Handlung wichtig sind. Also die Schritte, die einfach der Wettkampf von dir verlangt, ohne das Ganze drumherum, so wie es Henry eigentlich schon beschrieben hat, ne? Also gar nicht in Richtung des Ergebnisses, sondern was habe ich mir vorgenommen für den Wettkampf, was sind meine Handlungsschritte, darauf konzentriert bleiben und die Freude für den Wettkampf ist auch immer sehr wichtig, dass immer der Spaß dabei bleibt. Und
keine Bedrohung empfunden wird, was Henry auch gesagt hat. Das genau. Ist ja auch häufig so, dass selbst im AK-Bereich die Leute es ist das Rennen meines Lebens und wenn ich das verkacke, dann ist alles vorbei. Also selbst wo es um die goldene Ananas geht, sage ich jetzt einfach, oder goldene Bratwurst, passiert das ja auch ständig und dieser nicht mehr vorhandene Spaß und als Bedrohung und das finde ich, das, was du sagst, bei sich bleiben und letztendlich auch den nächsten Schritt, was muss ich tun? Ich muss jetzt den Reißverschluss zumachen, dann gehe ich dorthin, also diese ganz kleinen Schritte und dadurch bist du in Handlung und dadurch musst du ja auch nicht mehr viel nachdenken über, oh, was ist das Ergebnis, oh, da ist einer, der ist ganz schlimm, du bist dann immer bei dir, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, ja. Also ein schöner Tipp auch von Henry und von Thomas beides, also kann man einfach auch so mitnehmen für die Community nach draußen, ja, schöne Grüße gehen raus an der Stelle.
Ja, und ich finde auch immer so ein bisschen, also das Ganze, also klar, ich lebe diesen Triathlon-Lifestyle super gerne, aber man hat natürlich immer auch im Training, im Alltag immer mal so Momente, wo man vielleicht mal auf irgendeine Einheit gerade nicht so Lust hat oder so. Und in diesen Momenten macht man es ja immer dann, weil man dann denkt, da und da bei dem Rennen will ich dann irgendwie liefern und da will ich dabei sein und gut sein oder so. Und dann ist es ja total absurd eigentlich auch einfach, wenn du dich dann davor oder direkt davor dann quasi gar nicht mehr wirklich drauf freust, obwohl du ja alles andere davor immer darauf auslegst. Aber deswegen, also eigentlich irgendwie auch so ein bisschen wie dann, finde ich, fast eine Pflicht, das dann auch zu genießen, so, weil sonst ist da irgendwie auch so ein Bruch in diesen.
Ach, wie schön du das sagst, das finde ich so klasse, so selbstverständlich, ja.
Ich sag's mal aus der Perspektive, Henry, das, was du jetzt sagst, ist eine Ansage. Ich glaube, jeder Trainer sagt ja seinen Schützlingen draußen, hey, du hast so viel trainiert, du hast dich in Form gebracht, jetzt hol dir doch einfach den Genuss und liefer ab. Und im Endeffekt ist es ja, also man darf ja nicht dann mit einer Angst hingehen, sondern man hat ja alles dafür getan und deswegen kann man ja mit einer Freude hingehen, wenn man es jetzt schwarz-weiß formuliert einfach mal.
Ja.
Ja. Ja, klar, kommt es immer ein bisschen auf den Charakterzug einer jeden Person, eines jeden Sportlers an, aber das hört sich super cool an.
Ich wollte nur noch kurz sagen, genau, ich finde so ein Teil der Nervosität ist bei mir tatsächlich dann auch immer einfach eher dann sogar der Fakt, dass man weiß, innerhalb der nächsten Stunde, zwei Stunden werde ich früher oder später ziemlich massive Schmerzen durchleben und mich da aber durchquälen müssen. So. Und ich finde, das ist dann auch oft sogar eher so ein bisschen was, worauf du dich im Kopf natürlich auch einstellen musst, dass du da irgendwie bereit für bist, dich halt dann auch zu quälen und so, weil es natürlich, gerade je enger es wird, je höher das Niveau wird, dann irgendwann immer entscheidender wird, ob du eben ein Rennen gewinnst oder vielleicht dann Vierter wirst. ja, wie bereit du eben dafür bist, auch so.
Für den Schmerz, der irgendwann sicher mal kommen wird im Wettkampf.
Ja, genau. Früher oder später weiß man es, dass es auf jeden Fall so sein wird.
Ja.
Diese Gewissheit ist manchmal auch, stresst einen auch schon manchmal.
Thomas, nochmal zu dir zurück auf deine neue Rolle Sportdirektor. Ich habe ja vorhin gesagt, letztes Jahr warst du ja der Cheftrainer aller Triathlon-Trainer hier in Deutschland. Und damals habe ich auch, Michael hat ja gesagt, das mit KI und wir sind doch alle Menschen. Ich habe mir damals mitgenommen bei dem Thema Trainer, dass du ja eigentlich auch damals in der Rolle Bundestrainer schon viel mit strategischen Themen, da ein Teams-Meeting, da eine Absprache, da mit dem Standorttrainer sprechen, da eine Abstimmung machen. Wie hat sich deine Rolle jetzt maßgeblich verändert vom Bundestrainer zum Sportdirektor?
Diese Dinge, die ich damals beschrieben habe, die liegen jetzt schon sehr, sehr stark bei Torben Hoffmeister, unserem neuen Chefbundestrainer. Und meine Rolle hat sich, würde ich sagen, verändert. Ich hatte vorher mit den Athletinnen und Athleten zu tun, mit den Heimtrainern, mit den Stützpunkttrainern, teilweise mit Organisation, war an der einen oder anderen Stelle als Schiedsrichter intern so gefordert, also wenn es um Nominierungen geht oder um Tauschvorgänge im Bereich der WTCS und so weiter. Das liegt jetzt alles bei Torben. Was bei mir mehr dazugekommen ist oder das überhaupt jetzt die Rolle mit ausmacht, dass ich eher mit den Personen hinter den Athleten und hinter den Trainern zu tun habe. Also beispielsweise in Richtung Präsidium oder Geschäftsleitung oder unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Wenn 10, 11 WTCS-Rennen im Jahr laufen, das muss organisiert werden. Da sind viele Schritte notwendig. Da muss einiges Hand in Hand ineinander greifen. Es geht dann natürlich auch um Fördermittel, um Geld und im Größeren um die, ich sag mal, Systembausteine, die der deutsche Sport so hat, um Sporthilfe, um Sportfördergruppe, um Bundespolizei. Ja, das sind so die Themen, mit denen ich jetzt mehr zu tun habe im Vergleich zu vorher.
Also setzt du die Strukturen, damit Henry und alle anderen Sportler erfolgreich ihre Performance abliefern können?
Ja, am Ende, ja. Also dort sind natürlich viele Dinge gewachsen. Aber diese Dinge müssen auch bedient werden. Also da ist dann immer ein gewisser administrativer Aufwand dahinter, das so zu koordinieren, dass das alles in eine gute Richtung läuft.
Da habe ich mal eine Frage. Wenn du abends einschläfst und du darfst dir was wünschen, ich sage das mal so, was ist deine Vision für Triathlon Deutschland Richtung LA 2028? Also auch eine realistische, ja. Was schätzt du so für dich? Du bist ja voll in der Materie drin, sag ich, Mensch, das könnte passieren. Also hast du da für dich selber ganz persönlich eine Zielsetzungsstellung gesagt, Mensch, das wäre realistisch zu einem hohen Prozentteil, eine Wahrscheinlichkeit, das nicht so und dass wir so und so viele Medaillen kriegen, gar nicht. Oder sagst du einfach, ich lasse es auf mich zukommen. Das würde mich mal interessieren, wie du damit umgehst. Wir haben es ja von Henry gehört, man muss alles an allem Spaß haben und man darf das nicht vergessen, dass man da Triathlon macht.
Ja, ich würde sagen, das sind zwei Ebenen. Das eine ist natürlich schon der Erfolg. Wir lassen uns am Erfolg messen, wir werden auch am Erfolg gemessen. Zum einen die Athleten, aber zum anderen auch der Verband. Und dort haben wir schon die Zielstellung, wie es Henry schon angedeutet hat, mit jeweils 3 Athletinnen und 3 Athleten dort vertreten zu sein. Und ich meine, wir haben eine Goldmedaille in der Staffel in Paris errungen. Sowas ist schwer wiederholbar. Dafür ist alles zu eng. Und wir haben auch den Wechsel in den Positionen in der Staffel. Also in Paris ist ja Laura Lindemann ins Ziel gelaufen, auf der letzten Position eine Frau. Das wird in Los Angeles anders sein mit einem Mann. Das verändert ein bisschen was, aber natürlich haben wir das Ziel und wissen auch, dass wir oder glauben und wissen, dass wir das Potenzial haben, zumindest wieder eine Medaille zu machen. Und das ist schon was uns insgesamt mit antreibt. Und wir glauben auch, mit dem Weltmeistertitel von Lisa oder mit der Saison, die Henry hatte, dass es dort auch nicht im Bereich des Unrealistischen ist, dort mal vorsichtig in Richtung einer Einzelmedaille zu schauen. Und das sind also so die Grunddinge. Aber was dann immer noch wichtig ist, ist natürlich genau wie bei den Athleten, dass wir den Prozess im Blick haben. Das heißt, dort müssen wir uns frühzeitig Gedanken machen, mit den Athleten sprechen, mit den Trainern sprechen. Wie soll eure unmittelbare Vorbereitung aussehen? Wollt ihr vorher in die Höhe? Wann wollt ihr die Höhe beenden? Wie kriegen wir die Zeit- und Klimaanpassung hin? Wo können wir dort unsere Zeitanpassung in Los Angeles vor Ort machen? Also das sind Dinge, die bewegen uns schon sehr früh. Und Torben Hoffmeister und meine Wenigkeit, wir werden, glaube ich, Anfang Juli nach Los Angeles fliegen und uns dort ein paar Dinge angucken, einschließlich in einer Option für das Pre-Camp. Also wir nennen es Pre-Camp, da geht es am Ende um 9 Stunden Zeitverschiebung, sprich, ich glaube, es sind 9 Stunden, bin ich jetzt nicht ganz, ja. Sprich, wir brauchen 9 Tage anständige Trainingsbedingungen dort für einen Großteil der Gruppe wahrscheinlich. Und darum können wir uns nicht 28 im Frühjahr kümmern. Also das sind Dinge, die müssen wir langfristig angehen.
Weil ihr auch nicht die einzigen seid, sage ich mal. Es ist ja, sind
Genau.
ja andere auch, das andere Team oder andere Teams oder auch andere. Selbst letztendlich glaube ich auch Marathonläufer oder was weiß ich, die müssen ja auch früher anreisen. Die können ja auch nicht, wenn Samstag das Rennen ist, Freitag anreisen. Das macht ja keinen Sinn. Also, ne?
Ja,
Das ist genau richtig, was du
und
sagst.
Wir sind, also da spielen dann auch so Dinge mit rein. Wir wissen, vorhin fiel ja schon das Datum, das ist ganz am Anfang der Olympischen Spiele. Praktisch am ersten und zweiten Tag. Und da spielt für uns natürlich die Eröffnungsfeier keine Rolle. Und wir wissen auch, dass die Dinge im Olympischen Dorf, was die Infrastruktur, die Verpflegung und die Shuttles angeht, sich immer erst einspielen müssen in ein paar Tage, dass das am Anfang nie funktioniert. Ne? Da ist die Frage, gehen wir ins Dorf oder wählen wir zumindest davor wieder noch eine andere Variante, so wie wir es in Paris gemacht haben. Das sind also alles Dinge, die jetzt angedacht werden und organisiert werden müssen, um dann gut vorbereitet zu sein.
Aber es gibt ja einen Vorteil. In Los Angeles gibt es ja nicht den Fluss, die Seine. Das
Ja.
heißt, da wird diese Diskussion wird mal im Vorfeld nicht stattfinden.
Vielleicht eine
Ja,
andere.
man weiß zumindest, wenn man abends ins Bett geht, dass der Wettkampf relativ sicher dann am nächsten Tag
Genau so ist
stattfindet.
es, Thomas. Jetzt helf uns doch mal. Wir wollten da ja am Anfang nicht ganz so tief einsteigen. Also ich bin ja immer so ein Mensch, der gerne nachfragt, wenn er etwas nicht versteht. Erklär uns doch einfach mal. Also international hat Henry auch gesagt, mache ich sogenannte Rennen international und sammel Punkte. Ich glaube, das können wir so stehen lassen für die Community. Und jetzt habe ich so mal eine Frage. Hast du gesagt, da gibt es aber auch noch einen nationalen, also sprich auf Deutschland-Ebene vorhandenen Nominierungsprozess. Hilf mir, wie sieht der aus? Also ich weiß nur einmal, seid ihr in Kienbaum da um die Ecken gezogen und dann war die schnellsten waren dann, sind dann hingefahren und die nicht so schnell waren, sind dann nicht hingefahren. Ist das da jetzt auch so? Können wir uns das so vorstellen? Oder wie macht ihr das? Da hast du gesagt, oh, das ist schon ganz tief drin. Vielleicht kannst du jetzt ja mal die Frage jetzt beantworten.
Ich versuche es mal sehr einfach zu beantworten.
Oh, super, das ist cool.
Was ist wichtig? Zum einen, wie Henry schon sagte, ist erstmal wichtig, dass man sich dieses Jahr in diesem Ranking mit diesem Punktesammeln positioniert. Man positioniert sich dort im sogenannten individuellen Olympic Ranking. Das kann man sich vorstellen wie eine Weltrangliste, aber die Weltrangliste geht nur über 2 Jahre, vom 18. Mai 26 bis zum 18. Mai 28. Für die nationale Qualifikation gibt es insgesamt ein Dokument, was in der Erarbeitung ist, mit 8 Punkten. Und ich will vielleicht die ersten drei und den achten Punkt vielleicht ganz kurz nennen. Da gibt es noch ein paar dazwischen. Der erste Punkt ist das Testevent in Los Angeles im Jahre 2027. Es ist üblich, international, dass immer ein Testevent ausgetragen wird auf den möglichst Originalstrecken. So, und das wird irgendwann im Juli 27 nach heutigem Stand stattfinden. Und das ist natürlich sportfachlich ein geeigneter Wettkampf, weil es sind dann die Originalstrecken. Und der wird sehr, sehr gut besetzt sein, der Wettkampf. Und wer von den Athleten dort in Richtung Top 3 oder Top 8 eine Platzierung macht, der kann dort schon das Ticket für Los Angeles also in der nationalen Qualifikation lösen. Der zweite richtig wichtige Wettkampf 2027 ist Hamburg. Wir haben in Hamburg die Weltmeisterschaften, das Grand Final. Und das ist natürlich ein super Wettkampf, wo dann die nationale Plattform gegeben ist für die Athletinnen und Athleten, wo wir natürlich auch ein hohes Interesse dran haben, vielleicht die Motivation an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen zu verstärken. Und deswegen ist das der zweite wichtige Wettkampf. Der nächste Punkt ist dann so in Richtung, also das sind im Prinzip Leistungen, da musst du am Tag X super gut sein. So, wenn es dann noch Plätze gibt, dann ist es, glaube ich, kann es jetzt nicht genau, Platz 10 oder Platz 12 über die WTS 2027. Wer also eine konstant starke Leistung in 27 macht über die WTCS-Rennen, hat auch die Chance darüber im Herbst 27 schon die nationale Quali weitgehend abgeschlossen zu haben. So, und dann geht es immer noch ein bisschen weiter runter über diverse Rankings. Und wir hatten in den letzten Olympia-Qualifikationskriterien noch ein Trainerurteil drin. Das wollten wir rausnehmen, weil das immer dünnes Eis ist unter juristischem Gesichtspunkt. Es ist also auch in der DTU schon vorgekommen, dass dort Juristen bemüht wurden, 2016. Das ist also eine Sache, die wollten wir eigentlich noch raus haben. Und wenn die Situation wirklich leistungsmäßig relativ schlecht ist, muss man ganz klar sagen, dann kann es an der achten Stelle diesen Qualifikationswettkampf in Kienbaum wieder geben. Wir haben auch mit Kienbaum gesprochen, die würden uns dort wieder unterstützen. Aber wir glauben bei den Frauen, dass dieser Fall zu 99,9% nicht eintreten wird und bei den Männern, Henry, zu 95% nicht eintreten wird.
So dass das nur ich sag mal, so eine Notnagel ist, den man dann Plan
Ja.
C hat. Hey, Mensch, wenn jetzt alles ganz schlecht ist und wir haben Wahrscheinlichkeiten, also eigentlich gegen Null streben, aber es trotzdem passiert, Worst-Case-Szenario, dann haben wir noch eine Option und können das dann noch machen.
Genau. Ja, das wäre dann natürlich sicherlich eine Option mit so einer Art Shortcut über praktisch diesen Wettkampf. Kann sein, dass das dann für junge Athleten eine Möglichkeit ist, relativ schnell zu Olympischen Spielen zu kommen.
Ja, klar.
Aber da muss vorher viel schief laufen bei den Athleten, die dort jetzt einfach im Rennen dabei sind.
Wenn man jetzt mal kurz nach vorne schaut, also nur bis zum 30. Mai. Am 30. Mai findet ja das erste Quali-Rennen statt in diesem ersten Qualifikationszeitraum. Ist es richtig ausgesprochen?
Algero.
Algero. Auf Sardinien. So. Und ich habe mal geguckt, wer dort alles gemeldet ist. Und dann hab ich gesehen, okay, bei den Männern sind 48 gemeldet, Henry ist gemeldet und der Valentin Vance ist gemeldet, also zwei Männer. Ein dritter Zimmer, glaube ich, steht auf der Warteliste. Dann habe ich bei den Frauen geschaut, dann sind fünf Frauen gemeldet. Darf ich jetzt ja ganz blöd fragen, warum ist denn das so? Warum haben nicht mehr Männer gemeldet?
Ja, das ist nicht so einfach wie beim, ich sage jetzt mal, Jedermann-Rennen oder bei
Ja.
über den Zugang zur Startliste entscheidet das World Triathlon Ranking. Und die maximale Quote, die ein Land dort bekommen kann auf Ebene der WTCS, ist 5. Die erreichen wir bei den Frauen aufgrund der hohen Leistungsdichte und aufgrund der hohen Anzahl an Athletinnen mit sehr hohem Leistungsniveau regelmäßig. Und bei den Männern aber nicht.
Ah ja,
So,
okay, verstehe.
wir haben dort, ich habe jetzt nicht mehr genau die Liste im Vorfeld angeguckt, aber ich denke, aufgrund der Weltranglistenposition der anderen Männer sind nur drei Männer dann dort
Ja,
reingekommen.
also zwei in der Starterliste, eine auf der Warteliste. Okay,
Ja.
verstanden.
Für unsere Community möchte ich einmal noch mal fragen, den Olympiakader, wie viel kann man sich da drin vorstellen, Henry? Wie viele Teilnehmer da nicht mal, also Athletinnen und Athleten sind da jeweils drin? Oder ist das jetzt, sind das immer drei, drei, also sprich sechs Stück? Oder wie kann man sich das vorstellen? Einfach nur so, dass man vielleicht, wer das hört, ach, das sind jetzt nur so viel oder ach, das sind so viel. Also einfach nur mal eine Zahl. Und vielleicht auch Thomas, wie kommt man da rein? Also macht ihr das dann wirklich über die Punkte oder wie macht ihr das?
Also soweit ich weiß, kann da ja ganz unterschiedlich viele Leute drin sein. Und es hängt einfach nur davon ab, wer die Kriterien dafür erfüllt. Das waren jetzt aktuell Dinge wie, glaube ich, eine Top-10-Platzierung in der Overall-Gesamtwertung der WM oder eine Top-8, glaube ich, beim Grand Final. Und es war jetzt halt so, dass drei AthletInnen das dann letztes Jahr geschafft haben. Das könnten aber auch mehr sein, es könnten aber theoretisch auch noch weniger sein. Im Endeffekt ist aber auch jetzt der Unterschied jetzt nicht so riesig groß. Es ist halt natürlich formal macht es einen Unterschied. Und es gibt dann auch kleine Unterschiede am Ende in der Förderung, aber am Ende hast du jetzt dadurch nicht jetzt irgendwie einen super Vorteil oder so, sondern am Ende ist es einfach nur eine Kategorisierung, wo dann Dinge minimal anders laufen, aber so eine hohe, mega hohe Relevanz innerhalb des Kaders hat es jetzt nicht.
Das kann bedeuten, dass es, ich sag mal, Anfang 2027, weil du hast ja eben Kriterien genannt, dass der Kader schon ein Stück anders aussieht. Und Stand heute ist ja auch die Aussage, wenn heute jemand im Olympiakader ist oder im Perspektivkader, heißt es nicht, das hat uns ja Thomas vorhin erklärt, dass es schon safe ist, dass er nach Olympia geht. Das ist ja nicht die Aussage. Das ist nur diese Kategorisierung, wie du eben gesagt hast.
Also mit Olympia an sich hat es eigentlich gar nichts zu tun.
Ja, also man muss sagen, es sind auf jeden Fall die leistungsstärksten Athleten. Es gibt dort vom Deutschen Olympischen Sportbund sehr klare Kriterien für diesen Olympiakader. Und dort zählt eigentlich immer nur die WM oder bei uns die WM-Serie. Und dort eigentlich Top 8 oder in der Serie Top 10. Und das ist ein Kriterium, das über viele Jahre gleich ist. Und am Ende entscheidet das Leistungsvermögen der Athletinnen und Athleten, ob wir dort 5 oder 0 oder 10 drin haben.
Ja. Ja, klar. Okay, verstanden.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983 Frankfurt-Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden, Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Tja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime vierte Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed, das weißt du wohl, Henning,
ja,
oder?
Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter extremen Bedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.4endurance.de.
4Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis, keine Ausreden.
Und das war's
aber
auch schon.
Wie viele da drin sind, hängt ja auf, so habe ich es verstanden, mit der Leistung, mit den Ergebnissen. Jetzt, Henry, ich habe von dir einen Satz gelesen. Den musst du mir jetzt erklären. Ich will nicht 24/7 eine Leistungsmaschine sein.
Ja, genau. Ich denke mir so, es ist schon immer wichtig, dass man insgesamt die Dinge in einer gewissen Balance irgendwie hält. Und ja, man kann sich da in diesem endlosen Rausch nach Selbstbesserung und Optimierung, glaube ich, schon auch so ein bisschen drin verlieren. Und ich glaube halt, dass es sowohl der Persönlichkeit als auch im Leben generell schon gut tut, wenn man da ab und zu mal noch mehr versucht, auch bewusst links irgendwie und rechts zu schauen und ein paar andere Dinge zu machen. Und bei mir ist es auch so, dass mir das auch einfach nur so dann auch wirklich Spaß macht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht irgendwie nur auf der Welt, um zu schwimmen, Rad zu fahren und zu laufen. Ich denke halt auch, dass das aber auch sowieso eigentlich für die meisten Leute eher förderlich ist. So.
Ja, aber ich find's toll, dass du das so ansprichst, weil oder so in der Deutlichkeit offen auch sagst, weil Michael hat ja vorhin was schon von Altersklassenathleten gesagt. Manchmal kann man schon das Gefühl haben, dass die Altersklassenathleten verbissener sind. Wie jetzt zum Beispiel deine Worte, die du uns jetzt gerade mit auf den Weg gegeben hast. Das sind ja auch tolle Sachen, die wir einfach mal aus unserer Perspektive, die wir den Sport ja auch gerne machen, auf einer ganz anderen Ebene, die aber auch mal für die eigene Reflexion mitnehmen können.
Ja, ich glaube halt einerseits überschätzen teilweise Leute, wie viel manche Kleinigkeiten ausmachen. Also natürlich ist es wichtig, auch auf Kleinigkeiten zu achten. Und versuchen möglichst viele Dinge richtig zu machen, wenn man eben einen Beruf hat, der am Ende an der körperlichen Leistung hängt. So. Aber ich glaube trotzdem, dass viele Leute manchmal überschätzen, was einzelne Kleinigkeiten hier und da ausmachen, im Vergleich zum Gesamtbild einfach. Ja, und ja, das halt, das am Ende ist immer noch am, ich sag mal, du funktionierst auch dann nur richtig gut, wenn es dir eben auch Spaß macht, und da muss man auch dafür sorgen. Und manche Leute gibt es natürlich, denen gibt es auch extrem viel, einfach immer alles ganz genau, haargenau so zu machen, wie es geplant ist. Und da keine Fehler entstehen zu lassen, quasi. Und denen gibt es dann sehr viel. Und ich denke, jeder, am Ende ist wichtig, dass jeder da für sich persönlich irgendwie seinen besten Weg einfach findet.
Also ich habe mal ein Interview gelesen mit, also gesehen mit einem, also auch einer absoluten Spitzensportlerin aus einem ganz anderen Bereich. Und die hat gesagt, ich habe die Schnauze voll gehabt, dass ich nur reduziert wird auf meine Leistung und dass ich mich nur in der Persönlichkeit darauf reduziert wird, dass ich zum Beispiel Weitspringerin, Marathonläuferin, Turmspringerin oder was weiß ich, ich nenne das jetzt einfach mal wild durch die Gegend, oder ich hasse es einfach, dass ich nur der Henry bin, weil ich Triathlon mache. Also ich glaube, diese Identifikation mit der eigentlichen Persönlichkeit, dass daneben, dass Leute auch merken, ach was, der spielt nicht nur Fußball, der kann auch, ich denke mir mal aus, der spielt auch gerne Schach, der liest auch gerne, das kann doch nicht sein, der muss doch den ganzen Tag Fußball oder den ganzen Tag laufen oder den ganzen Tag schwimmen. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig, dass die eigene Persönlichkeit sich nicht nur identifiziert mit dem, was ich tue und das dann bin, sondern dass es daneben auch ganz viele andere Facetten der Persönlichkeitsstruktur gibt. Und das lässt dich vielleicht ein bisschen nicht so, wie soll ich sagen, verbissen in einen Wettkampf reingehen. Du hast ein normales Erregungsniveau, sage ich mal, wo du die Leistung voll abrufen kannst, nach dieser umgedrehten Parabel, die ja jeder kennt irgendwie. Und ich sag mal, ich glaube, dass dieser klare Kopf, den du hier so einfach so sagst, so ganz locker, das macht dich sehr authentisch und das macht, glaube ich, auch deine Leistung vielleicht aus. Oder Thomas, wie siehst du das bei Henry?
Oh, ja, also das ist sicherlich ein Teil. Mir fiel so ein, wo das Henry gesagt hat, mit Henry kann man auch so ein bisschen weltphilosophische Gespräche führen. Das sind immer sehr interessante Dialoge. Zumindest ist mir da das eine oder andere in Erinnerung geblieben. Und das ist auch aus der Trainerrolle gesehen vielleicht noch ein Punkt. Also es geht, für mich ging es in der Trainerrolle immer im größten Stück darum, ich sag mal, die Athletinnen und Athleten irgendwie vielleicht einen ganz klitzekleinen Beitrag zu leisten, sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung im Großen und Ganzen weiterzubringen. Also die Leistung, ich sag mal, diese Leistungsentwicklung, die kommt dann mehr oder weniger mit. Es geht immer darum, in diesem nicht ganz einfachen Leistungssport natürlich sowohl physisch als auch psychisch gesund zu bleiben und gut dabei zu sein. Und da muss man, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig sein und da muss es immer Spaß machen, da muss die Gruppe passen, da muss das Training Spaß machen. Da steht, glaube ich, da steht natürlich diese Leistung, die Leistungsentwicklung erstmal oben drüber, das ist klar, aber in dem eigentlichen Handeln und Tun dann so in der täglichen Umsetzung ist es, glaube ich, dann deutlich zurückgesetzt, würde ich sagen.
Definitiv, nicht gut, absolut. Und das glaube ich auch, der neue Ansatz im modernen Leistungssport, dass die Persönlichkeitsentwicklung natürlich mitgehen muss mit der körperlichen Entwicklung. Also wir sehen das ja auch bei jungen Fußballspielern, so Überflieger, die schon, was ich mit, ich sag mal, Musiala ist ein ganz typischer Fall, wir wollen nicht ins Fußball gehen, aber der ja auch sehr jung war und der ja noch gar nicht so, und jetzt fängt er an, diese Persönlichkeitsentwicklung mitzumachen geistig, und jetzt kann er da mit dem Druck auch besser, glaube ich, umgehen, zumindest nach außen. Wir kennen ihn alle nicht, aber das ist das, was Henry sagt. Mensch, ich oder du, Thomas, Mensch, man kann ja auch mit ihm über normale Dinge reden und der weiß vielleicht auch, was ein Liter Benzin kostet, aber er weiß auch vielleicht ein bisschen über das Fahrrad Bescheid, aber ist nicht nur in der Speichengrammzahl drin und wie die eingespeicht sind und dass das vielleicht nur 1,3 Watt mehr bringt und wie auch immer, versteht ihr, so nur in dieser Bubble drin und sich selber. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dem heutigen Ansatz von absoluten Hochleistungssport, Berufssport, dass man nebenbei auch eine zweite Persönlichkeit oder dritte Persönlichkeit hat. Das hat Henry uns, glaube ich, ganz toll rübergebracht.
Ja, ist aber auch trotzdem, würde ich da nochmal zu sagen, am Ende in der Realität auch oft dann trotzdem wieder irgendwie schwieriger, als wenn man es jetzt hier einfach so locker so sagt, ja, soll es halt hier irgendwie auch mal nochmal was anderes machen und am Ende natürlich so in so einem Alltag Und da geht natürlich schon ein erheblicher Zeitaufwand sowieso drauf. Ja, und da findet man, dann finde ich dann doch immer schnell, merkt man dann, dass das am Ende oft schwieriger ist, als man sich das manchmal erhofft.
Vielleicht kannst du, wenn wir jetzt gerade über diese Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsentwicklung, ich weiß zwar jetzt nicht genau wie lange, aber du bist ja jetzt auch in der Trainingsgruppe in Freiburg. Sind das auch das Punkte, was dieses Thema Leistungs- und vor allen Dingen Persönlichkeitsentwicklung stark fördert? So ein Wechsel in eine neue Gruppe?
Ich denke schon, also für mich war das auf jeden Fall sehr viel wert. Ich denke halt generell, dass man in einer Sportart wie Triathlon von einer guten Gruppe halt einfach schon sehr profitieren kann. Also zumindest, wenn man der Typ dafür ist, ist natürlich auch ein bisschen individuell. Meiner Meinung nach tut es den meisten Leuten sehr gut. Und so war es bei mir auf jeden Fall auch. Und ja, dazu kommt natürlich noch, dass hier natürlich die Umgebung einfach wirklich super gut ist zum Trainieren. Also da sage ich mal, es sind dann einfach so diese mehrere Faktoren, die da zusammenkommen, die es einem irgendwie leichter und spaßiger machen. Und das ist dann irgendwie, finde ich, am Ende dann auch irgendwo logisch, dass das dann auch im Gesamtbild ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Und ja, also für mich hat es sich total gelohnt. Und das kann ich auch den meisten Leuten nur empfehlen, dass eigentlich, also ich habe auch mal Bock, mal alleine, ich gehe auch mal gerne alleine Radfahren oder so. Und finde, das hat auch was, ist auch mal cool, aber ich finde gerade so auf Dauer, langfristig, ist eigentlich so eine der besten Sachen, die man machen kann, sich einer starken Gruppe, in der das Training Spaß macht und mit einer guten Atmosphäre irgendwie anzuschließen. Tut eigentlich den meisten Leuten gut.
Thomas, du hattest vorhin gesagt, wir lassen uns am Erfolg messen. Natürlich machst du bestimmt so ein paar Zwischenschritte oder Meilensteine. Was wäre für dich aus deiner Perspektive ein gutes Jahr 2026?
Ich denke, ein gutes Jahr wäre, wenn wir unter der neuen Reihenfolge in den Staffeln wieder in Richtung Podiumsplatzierung gehen können. Wenn die oder der eine oder andere Athlet gut stark zurückkommt. Ich denke da zum Beispiel an Laura, die das ja schon jetzt gezeigt hat, oder Tim oder auch Lasse Lührs aus der Olympiasiegerstaffel. Nina, also viele weiteren Athletinnen, gelingt Stabilität in ihre Leistung weiterhin reinzubringen. Das ist manchmal noch nicht so wie sich ja die Trainer oder die Athleten das erhoffen. Ja, das so würde ich es vielleicht formulieren, wenn absehbar ist. Da denke ich jetzt natürlich ein bisschen stark aus der Verbandssicht. Wir haben ja Henry als sehr, sehr starken Athleten im männlichen Bereich und Tim dazu, dass die Lücke dahinter vielleicht sich ein bisschen
schließt. Wenn ihr jetzt, also ihr habt jetzt Folgendes zur Verfügung, ihr habt die Ziellinie vom Hamburg zur Verfügung und ihr habt einen Eimer Farbe oder eine Sprühflasche, beide, Thomas und Henry. Ihr könnt losen, wer jetzt zuerst anfängt. Wir fangen mal, glaube ich, mit Henry an. Was, Henry, würdest du gerne als Satz draufschreiben, dass die DTU charakterisiert und was alle lesen sollen, weil ja ein Hubschrauber auch da hochfliegt und dann kann man von oben ja wie bei der Tour de France, also da sind ja auch ganz viele Schmierereien, also jetzt nicht negativ, also auf den Straßen. Was würdest du gerne darauf schreiben? Es ist ja nur ein Satz, es ist dein Satz, dass die ganze Welt oder ganz Deutschland oder wer auch immer lesen soll oder vielleicht auch keiner. Und das ist so, spricht ja aus deinem Ding. Das würde mich mal interessieren. Thomas, du kommst auch gleich dran.
Schwierig.
Ich weiß.
Michael, vielleicht musst du noch ergänzen. Mhm. Meinst du Hamburg 2026 oder 2027?
Das war nicht schlecht. Hä? Okay, dann machen wir den Sack noch fetter. 27. Ist ja klar.
Ja, aber soll das jetzt hier aber mit Sportbezug sein oder einfach irgendwas?
Das kannst du dir aussuchen.
Ich kenne das nur aus Hotel Matze. Hotel Matze fragte doch immer, was
Plakatwand. In Berlin, genau, ja.
So. Ja, ja.
Aber das sollen ja alle lesen, die Sportwelt vor allen Dingen noch. Oder Leute, oder.
Okay, okay.
Könnte man auch Pogacar fragen, ne? Was er da auf der Champs-Élysées, was er darauf schreiben würde. Also einfach nur so. Das kann alles sein. Ich liebe euch alle oder was weiß ich, irgendwas.
Ja, okay, das ist jetzt natürlich in der Spot. Ich würde einfach mal sagen, ich denke mir, weil das jetzt so ein bisschen auch, sag ich mal, einfach ins Gespräch passt, war auch vielleicht so ein bisschen in die generelle Gesellschaft und das eher so mein Motto ist, würde ich einfach mal sowas Plakatives sagen wie flachhalten oder so. Irgendwie sowas. Oder flachhalten, sage ich immer gerne, ja. Man hat dann schon immer irgendwie das Gefühl, dass aktuell immer sehr viel schnell Chaos ist. Und auch finde in der Triathlon-Welt teilweise gibt es dann ja immer sehr große Diskussionen, auch manchmal über irgendwelche Kleinigkeiten oder viel Spekulation. Und auch bei uns, ich weiß nicht, ob das jetzt schon so viele wissen, aber wird es ja wahrscheinlich auch ab nächstem Jahr größere Veränderungen geben, was zum Beispiel unsere Rennserie angeht. Und insgesamt hat man das Gefühl, dass die Welt aktuell immer sehr schnelllebig und verrückt teilweise ist. Deswegen würde ich irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich, machen. Also Ball flach halten.
Mhm, super. Ball flach halten. Haben wir schon einen Titel für unsere Sendung. Also okay. Wenn Thomas noch einen draufsetzt, dann also so einen halben Titel haben wir schon. Thomas. Ja, deswegen, ja, genau. Es wird spannend, ne? Liebe Community.
Also wir können ja ein Battle um den Titel machen, Michael, jetzt gerade.
gar nicht leistungssportlich gedacht vielleicht. Aber wenn ich an Hamburg 27 denke, dann würde ich sagen, Spaß haben. Wir haben dort hoffentlich ein super schönes Event. Wir haben die Paras mit dabei. Wir werden auch die Altersklassenathleten dabei haben. Es wird sicherlich auch einen Jedermann geben und dort ist so viel Triathlon-Welt dann zusammen und hoffentlich auch große Begeisterung und so weiter. Und da ist das jetzt wenig leistungssportlich gedacht, aber ich denke, da geht es einfach darum, dann Spaß zu haben.
Mir ist nämlich noch was eingefallen, was ich letztens, das hat meine Schwester letztens mal bei sich stehen gehabt, das fand ich ganz gut. Es gibt ja immer den Satz, freu dich nicht zu früh. Und bei ihr, sie hatte letztens einfach stehen, freu dich nicht zu spät. Und ich finde, das passt gerade bei sowas eigentlich auch immer ganz gut, dass man da nicht irgendwann später sitzt man da und denkt dann, damals in Hamburg, das war geil. Aber dass man dann auch da schon, wenn man da ist, schon denkt so, ach krass, ist doch voll cool hier. Und ich freue mich richtig darüber. Also freu dich nicht zu spät, ist mein Ziel.
Dann haben wir einen Titel. Freu dich nicht zu spät und habe Spaß. Was du meinst,
Henry, ist eigentlich im Jetzt-Sein.
Genau. Ja. Und freu dich nicht zu früh, weil freu dich nicht zu früh einfach eigentlich total blöd ist. Wenn du dich über was freuen kannst, dann solltest du dich ja drüber freuen. Und nur weil es irgendwie auch noch schief gehen könnte, aus dieser Angst dann immer zu sagen, nee, ich freue mich mal noch nicht drüber, weil vielleicht ist ja zu früh, ist ja eigentlich total doof.
Ja, dann können wir ja, Henning, diesen Slogan vermarkten. Ja, wir haben jetzt ja einen Slogan. Ja. Freu dich nicht zu spät, sondern habe jetzt Spaß. Und das werden wir nach Hamburg mal mailen und werden einfach sagen, so Jungs, das könnt ihr euch für uns für ganz viel Kohle abkaufen. Wir haben was erfunden mit Thomas und mit Henry. Mach noch kleinen Copywriter drauf und dann passt das. Nein, finde ich total klasse. Also insofern nimmt man euch das beiden auch ab, trotz aller Leistungssport. Thomas kennen wir ja schon sehr lange und ich sage, er hat immer gesagt, es muss Spaß machen, trotz egal in welcher Funktion und Position er war. Und das nehme ich ihm auch einfach ab, weil ich kenne ihn schon sehr lange. Und Henry hat das heute auch so cool rübergebracht, so authentisch, dass ich sage, ey, das ist so einer, mit dem kann man auch mal Radfahren. Natürlich kann man das nicht, weil er viel zu schnell ist. Aber verstehst du, Henning, das ist so.
Ja gut, du kannst ihm ja höchstens die Abrolllänge hinten in der Kassette einstellen. Dann könnten
ach so, wir ja, stimmt ja. Von Schüler A oder sowas.
Er ist ja doch deutlich jünger wie wir. Also könnten das schon noch machen in der Konstellation.
Das stimmt, Henning.
Nein, aber deswegen bin ich so froh, Henry, dass ich gefragt habe mit dem Thema, du willst nicht 24 Stunden 7 eine Leistungsmaschine sein. Darüber hast du, glaube ich, uns allen vieles mitgegeben, weil du sehr offen darüber gesprochen hast, wie du denkst. Und da passt auch sehr gut zum Schluss halt dieser Satz, freu dich nicht zu spät. Und da glaube ich jetzt, auch das jetzt, würde ich jetzt persönlich aus meiner Perspektive sagen wollen. Du bist sehr klar, sehr bodenständig, du hast einen klaren Blick. Ich bin, ich sage es nur für mich, ich freue mich, am 16. jetzt schon um 16.30 Uhr vor dem Fernseher zu sitzen. Alles andere ist Interpretationsspielraum.
Und ja, wir haben auch wieder, ich denke, ich kann es für mich natürlich sprechen, wieder gemerkt, dass ein Gespann aus, wie soll ich sagen, Funktionär und Athlet definitiv da ist. Man merkt es so in dieser Sprache, wie sie miteinander sprechen und wie sie reagieren, die beiden, unsere beiden Gäste, dass ich glaube, dass da auch die DTU echt gute Hausaufgaben macht. Es gibt ganz andere Verbände, wo Funktionäre zu den eigentlichen Athleten gar keine Beziehung mehr haben, wo das Seil gerissen ist. Das muss ich mal wieder sagen. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung, meinen ganz persönlichen Eindruck, den ich hier kundtue, kann ich nicht verallgemeinern, dass das nicht so ist, und das zeigt auch mal wieder, denke ich, die gute Arbeit der Deutschen Triathlon Union über die letzten, ich denke, so eine Zäsur war, Thomas, ab 2016, ne, wo ihr bei der Leistungssportkonferenz so ein bisschen wirklich doch so ein bisschen Zähne knirschen, und seitdem ist ja wirklich was gekommen. Das war vor 10 Jahren, ihr habt ja das alles umgekrempelt, und man merkt irgendwie, der Verband läuft, und ihr habt die zur Basis, das sind ja die Athleten, den Bezug nicht verloren.
Ja, hoffe ich.
Das ist mein ganz persönlicher Eindruck.
Ich auch, vielleicht.
Ja, also, ja. Mir und Thomas ist natürlich auch so, dass wir uns echt schon sehr, also seit ich richtig Triathlon angefangen habe, kennen wir uns eigentlich, weil er damals dann der Jugend-Nachwuchs-Bundestrainer damals noch war. Das heißt, er war...
Also ich kann mich sehr genau an diesen Lehrgang in Chiembaum erinnern, Henry. Es ging um die Vorbereitung der Youth Olympic Games 2014, wenn ich...
Nee, 2018 erinnere. War das dann, ja.
18, genau. Entschuldigung.
18. Hat mich relativ überraschend qualifiziert.
Genau, und Henry war noch sehr frisch im Triathlon. Wir hatten damals Steffen Justus mit dabei noch als Sichtungstrainer. Und wir haben versucht, dir ein bisschen Triathlon einmal eins beizubringen. Und du hattest ein Rad, was jetzt nicht gerade High-Level war, aber vor, ab und zu flogen hinten die Speichen raus, und dann haben wir irgendwie im Teambaum noch die Speichen besorgt und immer wieder reingemacht, aber hat funktioniert.
Aber ist das nicht genau das, was es eigentlich ausmacht, Thomas, um es abzuschließen, so dass man an sich an solche Sachen erinnert und nicht, dass einer mit dem absoluten Obercarbon-Fahrrad, was 5,9 Kilogramm wiegt, 22.000 Euro kostet, vom Vater gesponsert, dass das eher so besser ist, dass man vielleicht mit einem gebrauchten Material mit viel Fehlern und so weiter kommt und erst da wirklich sagt, hey, das ist cool, das will ich auch, so nach dem, was Henry vorhin gesagt hat, wir wollen einen Wettlauf machen. Also so, das fand ich so klasse, und ich glaube, das schließt auch wieder diesen Kreis, was Thomas gesagt hat.
Also erstens hat es riesig Spaß gemacht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen in meinem Kopf nachgeguckt und habe mich gefragt, wollt ihr der Community noch was mit auf den Weg geben? Beinahe hätte ich gesagt, nein, das war so toll, was ihr da alles losgelassen habt. Das steht für sich. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Flachhalten, freue dich nicht zu spät. Wir lassen uns einfach vollgemessen Spaß haben. Wahnsinn.
Wettlauf machen.
Wettlauf machen, das war es noch. Wettlauf machen. Tolle Sache, nette Menschen. Absolut. Hat uns unheimlich gefreut, dass ihr am Tag der Arbeit mit uns Spaß hattet und keine Arbeit. Das hat wirklich super geklappt heute. Vielen Dank dafür. Euch beiden viel Erfolg für eure Aufgaben. Kurzfristig für dich, Henry, in Italien, in Alghero. Viel Erfolg, oder anders formuliert, freut dich ja nicht zu spät. Und Thomas, für deine Aufgaben, die du jetzt inne hast, viel Erfolg, und wie gesagt, wenn an dem 16. oder an dem 15. oder an dem 20. sind ja drei Veranstaltungen, wenn da irgendwann die deutsche Nationalhymne erklingt.
Das ist eine hohe Hürde, das bedeutet dann schon.
Dann freuen wir uns einfach. Keine Erwartungshaltung, dann freuen wir uns einfach.
Wir freuen uns einfach,
ganz genau so ist es. Dafür drücken wir uns die Daumen. Es gibt natürlich eine Bedingung, wenn wir sie hören.
Oh ja.
Dann ist er, wo ihr zwei Wochen später seid.
Gut.
Ja.
Podcast 305 alles oder was klar. Ist es dann? Ich weiß es gar nicht. Nee, wir haben ja jetzt schon, wir haben ja schon 280 Folgen, Entschuldigung. Oder wie auch immer. Ja. Vielen Dank, ja, ganz genau.
Ja, ja. Also, vielen Dank euch beide.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, hat riesig Spaß gemacht.
Vielen Dank und, auch von meiner Seite.
Liebe Community, wenn ihr das jetzt hört, es ist Mittwoch, es ist der 8. Mai, der 1. Mai ist längst vorbei. Und der 8. Mai, nee, der 6., 7., 8., ich weiß es nicht. Habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche und denkt dran, freut euch nie zu spät. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Tschüss.
Danke, ciao.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.